Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Es gibt so Niederlagen, die einen erst richtig sauer machen und mit denen man sich dann so nach und nach versöhnt, ja, je mehr Zeit vergeht. Und es gibt Niederlagen, die sich mit jedem Tag irgendwie schlechter anfühlen, je weiter sie weg sind. Ich fand's erst gar nicht so wild, da am Samstag gegen Heidenheim. Hallo Jan.
Grüß dich, Thomas. Darf ich da gleich einhaken?
Ja, bitte.
Ich wollte nur gerade sagen, wir können eigentlich diese Folge um 30 Minuten kürzen, denn du hast gerade in zwei Sätzen meine exakte Gefühlslage beschrieben. Exakt.
Ich bin in deinem Kopf, mein Freund.
Ja, ist wie immer.
Genau, und genauso ein Spiel. Und daher erklärt sich auch unser Titel und damit auch nochmal herzlich willkommen an alle. Folge 176, Birthday Blues.
Yeah. Ja,
nach Heidenheim. Wird der Kater irgendwie, das baut sich nicht ab, ja, sondern es baut sich irgendwie bei mir zumindest gefühlt wieder auf. Ich habe mich am Samstag gar nicht so sehr geärgert über diese Niederlage. Vielleicht war ich auch noch ein bisschen betäubt von dieser geilen Choreo, ne, von dem, was, ja, dieser ganzen Werder-Bremen-Kultur, die da so, soll ich sagen, sich da über die ganze Stadt und auf unsere Herzen legte, ja, sag ich immer ein bisschen pathetisch. Aber als das dann alles weg war und auch diese schöne Geburtstagseuphorie so ein bisschen abklang, kam halt diese Niederlage nach oben und irgendwie mittlerweile habe ich mehr dran zu knabbern. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's genauso, als du gerade sagtest, der Kater baut sich gefühlt nicht ab, war meine spontane Reaktion, die Männer über 40 kennen es. aber mir ging es im Prinzip genauso, wobei ich sagen muss, so dieses Bedauern, ne? So dieses, ach wie schade Gefühl, das habe ich ehrlicherweise schon an dem Tag gehabt, weil ich halt eben dachte, ey, das wäre das Sahnehäubchen auf einem rundum perfekten Werder- und Stadionerlebnis gewesen und umso ärgerlicher, und das gucken wir uns ja gleich nochmal an, wenn man sich dann halt eben auch den Spielverlauf anguckt, das ist einfach wirklich ärgerlich, aber ich kann das nur unterschreiben, was du gerade gesagt hast, die Tage danach, da wurde es dann eher noch nerviger, gerade auch wenn man sich mal überlegt, was dann spieltagstechnisch drumherum an Ergebnissen auch noch passiert ist. Ja, schade, wirklich schade. Ja,
genau, schade finde ich ja eigentlich für unsere Verhältnisse noch eine relativ moderate Reaktion.
Ja, das stimmt auch.
So, und das Schade-Gefühl hatte ich natürlich auch. Aber dann, da wir ja Verdrängungskünstler sind, lass uns doch mit dem Schönen anfangen. Erstmal die bittere sportliche Realität, die da dann doch irgendwie steht, obwohl natürlich das Spiel... Nee, wir wollen nicht vorgreifen. Du warst im Stadion, mein Freund, und es war ja schon, also wir haben im Froggies schon drum gebettelt, bitte, mach uns den Ton früher an. Ja. Ja, wir wollen das mitatmen irgendwie. Und es sah ja schon richtig geil aus, fand ich, oder? Du warst im Stadion, bitte erzähl's mir.
Ich war im Stadion und es war halt eben auch genauso, wie ihr es im Froggies auch wahrgenommen habt. Es war eigentlich sogar, ohne es zu wissen, wie ihr euch gefühlt habt, aber ich würde mich einfach mal zu der These hinreißen lassen, dass es noch geiler war, weil man einfach dort war.
Okay, würde ich jetzt erstmal nicht widersprechen.
Ja, du mutiger Typ. also alleine schon, ich meine, das fing ja im Prinzip auch schon an mit der E-Mail, die man einen Tag vorher bekommen hat, ne, von Werder, so nach dem Motto, hey Leute, wir können es euch nur empfehlen, aber wir raten euch, seid um 3:30 spätestens auf den Plätzen, damit ihr das alles aufsaugen und vor allem auch euch vorbereiten könnt für die Choreo.
Da hieß es schon 2:30, oder was?
Ja, naja, es hieß halt, seid spätestens 15 Uhr auf den Plätzen, aber wir fangen um 14:20 Uhr schon mit dem Programm an.
Okay. Das war damit so der... Damit auch wirklich alle da sind, ne? Weil es hieß
der passive-aggressive Unterton.
Ne? Ja, genau. So. Also Leute... Ja.
Wir wollen es euch nicht vorschreiben, aber vielleicht verpasst ihr was.
An eurer ich möchte nicht in eurer Haut stecken, wenn ihr zu spät kommt.
Ja, genau. Sagt nicht, aber wir hätten euch nicht gewarnt.
Genau, weil also die Ansage, bitte kommt 15 Uhr, die gab es ja schon länger. Aber gut, dann haben sie nochmal vorverlegt, vermutlich, weil wir auch alle überrascht waren. Wir dachten, okay, das ganze Stadion hält irgendwas hoch. Ja. Mhm. Aber das war ja mal, ich sag mal, Bremer Herbstkleidung, die ihr dann noch alle anziehen.
Ja, du kommst halt ins Stadion, kommst auf die Plätze und wirklich auf jedem Sitz liegen halt diese Regenponchos, ne, diese Überwerfer aus.
Hatten
aus,
sie dir denn auch die richtige Größe rausgelegt?
Das war one size fits all.
Ach so, weil ich hatte noch deine Mutter, ich hatte Margot noch angerufen. Ja. Das sind da die richtigen.
Ja, Margot hatte ja noch vergeblich versucht, so meinen Poncho vorab zu bekommen, damit sie noch umnähen kann.
Ja.
hat aber nicht funktioniert. Nee, die waren one size fits all und ohne zu übertreiben, kann ich sagen, der Jan hätte zweimal reingepasst und das wäre, will auch was heißen.
Gut.
Aber die müssen ja groß, mussten ja groß genug sein, um potenziell auch über Winterjacken. Lange Rede, kurzer Sinn.
Ja.
Man hat das ja im Stadion auch gesehen, wirklich großflächig, ich glaube immer zwei Blocks in grün, zwei Blocks in weiß. Und wir wussten ja als Zuschauer überhaupt nicht, was uns da erwartet, wo wir nicht beteiligt waren an den Vorbereitungen und so. Und als sich dann bei uns im Blog auch schon Ultragruppen aufstellten, das hat man dann ja bei der Choreo auch gesehen, dass im gesamten Oberrang des Stadions diese großen Ultra-Club oder Ultragruppen-Fahnen auch wehten.
Die haben sich verteilt dann.
Genau, haben sich im ganzen Stadion, kleinere okay. Gruppen von Ultras, die auch dafür gesorgt haben, dass halt eben diese großen Blockfahnen heruntergelassen wurden,
ja.
Dass eben die schmückenden Banner vor den Werbebanden rundherum heruntergelassen wurden.
Die im Operettenpublikum mit den Barberjacken, Leuten wie du und ich, gezeigt haben, was Fankultur ist. In der Kurve.
Und ganz im Sinne der passiv-aggressiven Tradition, ohne ein Wort zu sagen, sondern einfach nur mit bösen Blicken. Und ich würde mal so sagen, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, die Barbo-Jacken-Fraktion vor uns, die war schon beeindruckt.
Ja, okay. Dann hast du dann schon mal ein großes Klassenziel erreicht. Aber nimm ihn den bösen Blick dann vielleicht nicht übel, weil man muss ja auch sagen, und da hast du mir eine wunderbare Brücke gebaut, was das für eine Vorbereitung bedeutet.
Hey.
Ja? Und es müssen ja auch alle Ultragruppen miteinander reden und das zusammen organisieren.
Ja.
Dann mit dem Verein, mit der Polizei, da musst du überall hinkommen, in die Blöcke reinkommen und sowas. Das ist ja, setzt ja auch einmal vom Verein gewisses Vertrauen voraus und ganz viel Liebe und Zeit und Engagement von diesen, von den Ultras. Und also, es war wirklich, es sah großartig aus. Bremen konnte echt stolz sein. Und ne, am Froggies ja auch ein paar Fans anderer Vereine, die auch meinten, ey, hier in Bremen. Das ist schon was Besonderes so.
Geht schon was, ne? Du, ich hab, ich guck gerade nochmal, weil Jens hatte mir nämlich zwischendurch auch nochmal einen, Jens, mein Stadionnachbar, mein dicker Kumpel Jens, hatte mir zwischendurch auch nochmal einen Link geschickt von der Seite faszination-fankurve.de. Die haben einen Artikel gemacht über die Vorbereitung für die Choreo und haben da ganz viele Fotos von den Ultragruppierungen gemacht und was für eine fucking Arbeit. Die haben diese riesigen Blockfahnen, haben die einfach auf den Zwischenebenen des Weserstadions gemalt. Also sind halt ganz viele Fotos zu sehen, wie die halt eben wirklich diese riesen Banner ausgerollt hatten auf diesen Zwischenebenen des Weserstadions und da alle wirklich mit, keine Ahnung, mit unzähligen Leuten auf dem Boden saßen und diese ganzen Sachen angemalt haben, so, ne? Und auch irre interessant, wie die das machen, dass die halt eben diese riesigen Blockdinger, die spannen die auf und schmeißen dann mit einem Beamer so Quadranten auf diese weiße Leinwand und dann malen die quasi immer nur so Vierecke aus, damit das Gesamtbild entsteht. Voll abgefahren.
Sehr geil.
Und auch was die Orga angeht, also das hast du halt auch gesehen, als die Choreo vorbei war, wie die das, die haben das halt eben direkt nach der Choreo alles abgebaut. Ich vermute auch, weil das eine Vorgabe für den Brandschutz war.
Mit Sicherheit,
Um Brandlasten zu entfernen. Und aber das war einfach irre koordiniert, also größten Respekt für diese verdammte riesige Arbeit, die geleistet haben. Und ich persönlich fand, die Ultras sehen es vielleicht ein bisschen anders, ich persönlich fand, dass das halt eben auch direkt durchgeschlagen hat auf das Operettenpublikum und das Publikum im Weserstadion, weil ich das selten erlebt habe, dass eben auch aus Dankbarkeit wahrscheinlich heraus wirklich ganz viele Blöcke und ganz viele Bereiche des Stadions einfach diesen Gesangsvorgaben und den Choreo-Vorgaben der Ultras in diesem Spiel wirklich überproportional oft gefolgt sind. Was ich sehr, sehr geil fand. Es sah einfach mega aus.
Es sah mega aus und ich, also am Fernseher teile ich deinen Eindruck, dass das dass da schon eine gewisse Vibration in dem Stadion war und die Ultras dadurch auch halt alle mitgenommen haben und alle das auch irgendwie geil fanden, so Teil des Ganzen zu sein und sich einmal auch so ein bisschen als Hardcore-Fan zu fühlen, weil man da irgendwie mitmacht. Aber du sagtest, du meintest, die Ultras sehen das teilweise anders, warum?
Na, weil die Ultras, oder das ist zumindest deren Kritik in der Vergangenheit immer wieder gewesen, dass sie halt eben, man kann denen ja nun echt nicht vorwerfen, dass sie nicht auch versuchen, den Rest des Stadions mit reinzuziehen in die gemeinsamen Gesänge und so. Aber, und das stimmt halt einfach auch, in bestimmten Spielsituationen, bestimmten Spielszenen, gerade auch wenn Werder zurückliegt, greift das halt einfach ganz oft nicht. Da macht die Ostkurve halt Remi-Demi, ne? Aber die anderen, gerade auch Süd- und Nordgrade, so, die sind dann halt auch, warum soll ich jetzt auch noch dieses miese Rumgekicke hier mit Jubeln belohnen?
Ja, okay. Also das bezog sich jetzt nicht auf den Samstag.
Nein.
Dass die sich also da beschwert haben.
Da bin ich schon mal
ganz beruhigt. Und auch noch zweiter Punkt zur Beruhigung, das ist in anderen Stadien noch viel schlimmer.
Ja.
Dann halt eine Seite natürlich immer laut ist und da ist das Weserstadion schon vorne mit dabei, was auch die anderen drei.
Was ich halt auch geil fand, war, dass wirklich, also auch, ich würde jetzt einfach mal behaupten, 95% der Zuschauer auch diesen komischen Regenponcho, also dieses grün-weiße Bild, während des gesamten Spiels aufrechterhalten haben.
Ja, aber hat es nicht auch geregnet?
Nee, also es hat, oder weiß ich gar nicht, aber das ist ja sowieso alles überdacht, aber trotzdem, selbst bei uns im Blog, als dann die Barbojacken-Fraktion anfing, nach 10 Minuten die Ponchos abzulegen, drumherum, so lauter so zwar murmelnd und nicht wirklich aggressiv, aber so, was seid ihr denn für Spaß, bremsen und so. Ja. Also hat man halt eben auch wirklich gemerkt und ich fand halt eben, das hat entsprechend auch das gesamte Spiel geil ausgesehen. Das ganze Stadion war einfach das gesamte Spiel über grün-weiß.
Ja.
Mega.
Und auch die Stimmung war gut, trotz dieses Spielverlaufs. Und ich denke mal, lange können wir uns nicht mehr drumrum
winden,
da auch nochmal einzusteigen. Aber man muss ja auch sagen, dann natürlich gab es dann den emotionalen Hänger, den bisschen Stimmungshänger in der ersten Halbzeit. Ab Mitte der zweiten Halbzeit war das Stadion ja auch wieder komplett da, ne? Und hat nochmal alles versucht, genau wie die Mannschaft auch. Aber lass uns noch eine zweite schöne Sache, wobei ich allerdings sagen muss, da war ich noch weiter weg als vom Stadion am Samstag. Was hast du von dieser geilen Geburtstagsfeier mitbekommen? Die Bilder waren ja alle ganz geil.
Ja, also das habe ich dann aber auch in der Halbzeitshow und in der Vorshow und so mitbekommen. Es waren halt unheimlich sehr, sehr geil, und nämlich viele Legenden einfach da, ne? Mhm. Unter anderem war es so geil, in der Halbzeit so ein, weiß ich gar nicht, hat man das im Fernsehen gesehen? Haben die so einen Wettbewerb gemacht, wo sie dieses 62-Meter-Tor von Diego nachgestellt haben. Und dann halt
ich auch nur gehört oder gelesen, weil du weißt doch, in der Halbzeit bei Sky fragt jemand den Verivox oder so.
Ja, stimmt.
Weißt du?
War aber ganz geil. Da hatten sie halt eben dann wirklich vier Fans oder vier Leute, die dann versuchen mussten, aus 62 Metern den Ball Richtung Tor zu wemsen.
Und die mein Kindheitstraum, dass mich jemand von der Tribüne holt. Und
ja, aber die hatten halt alle Turnschuhe an. Und ich habe bei jedem gedacht, ey Alter, du brichst dir doch das Steißbein. Du maulst dich doch jetzt. Und demzufolge waren die Versuche in meiner Erinnerung auch allesamt relativ kläglich. Aber lange Rede, Diego war da, Pizarro war da, Mertesacker war da. Ich habe abends nur von der Feier selbst nur Fotos gesehen. Aber Diego ist ja jetzt dann auch hofiert worden von den Werder-Medien und hat ja wirklich nur die wärmsten Worte und verklärte Erinnerungen an diese wunderschöne Zeit in Bremen übrig gehabt. Ja, mein Gott, Werder halt.
Aber Digga, er ist auch einfach Prinz Charming. Er ist halt Diego.
So. Nicht wenige weibliche Fans auch gelesen und gehört, die meinen, ey, es ist so unverschämt, wie gut der Mann gealtert ist.
Ja, und das waren nicht nur weibliche Fans, die
Ich wollte es nicht sagen, aber ja, ich zähle mich auch dazu.
Anders als viele weibliche Fans hatte ich dabei die Faust in der Tasche.
Ja.
Aber es ist wahr. Es ist wahr.
Ja, mein Lieber, okay, dann weiß, graue Haare können auch gut aussehen.
Ja. Dann überlassen wir die Geburtstagsrunde den Promi-News.
Ja, genau.
Ja, können wir leider nicht mitreden. Ja, lass Wir müssen über das Spiel reden, oder?
Ja.
Wir haben ja einen kleinen roten Faden, beziehungsweise du hast den geschrieben, weil ich war, ach, kann ich auch nochmal erzählen, wo wir gerade am Maulen waren, ne? Während dieser Geburtstag lief, ne? Und ihr noch in Bremen wart und immer noch Regenponchos anhattet, hatte ich dann Nachtschicht.
Ach, Entschuldigung.
Ja, es war so kacke, wirklich. Ich, naja, okay, davon mal ganz abgesehen. Aber dementsprechend auch ein bisschen neben der Spur gewesen die letzten Tage. Mhm. Aber du hast dich um den roten Faden gekümmert.
Ja.
Und da steht unter der Überschrift Heidenheim als Partycrasher.
Ich bin immer noch sauer.
Gefühlt 17 Punkte.
Ja, ja, das ist wohl wahr.
15 freche Minuten. Name meines
Sexvideos. Bei mir wären das Name meines Sexvideos Teil 1, 2, 3, 4 und 5.
Extended Version.
Ja, genau.
Nein, das war dein erster
super
Punkt.
Super Slow-Mo. Okay, Entschuldigung.
Es reichen 15 freche Minuten. Ich bin auf einer heißen Spur, was du meinen könntest.
Ja, stark verkürzt,
aber ich stelle mal eine Markus-Lanz-Frage, ja, die vor diesen 15 Minuten spielt. Ne? Wenn Stelje den macht nach 4 Minuten,
ja,
dann gewinnen wir das Ding doch 3-0.
Ja, ja, oder 4-2, wie ich getippt habe.
Ja, oder 4-1, wie ich getippt habe. Ja. Zu unseren Tipps, dafür können wir uns nachher noch schämen.
Ja, ja? Das machen
Obwohl
wir.
Ich sagen muss, dass bei mir, dass ich ein paar, also es war nicht alles falsch, was ich vorher gecallt hatte. Davon mal ganz ab, es ist nicht so gekommen, aber es war, na gut. Aber
sieht Frage, natürlich auf dem Papier ein bisschen komisch aus, Herr Kühlmann.
Gebe ich zu. Aber Frage nochmal, ne? Und das war ja auch einer der Calls. Wir hatten ja drüber gesprochen, wie knacken wir Heidenheim, ja? Mhm. Und hatten gesagt, wir müssen diese Ballgewinne in der Mitte haben und dann schnell umschalten und die aus der Ordnung bringen. Und genau das war nach 3 Minuten.
Ja. Und wir hatten, ja genau, und wir hatten da auch gesagt, ja.
Nur ganz kurz, weil ich gerade, weil der Ruhepuls gerade über 20 geht bei mir. Das war genau die Situation, ja. Wir erobern den Ball, Stale geht in die Lücke, reißt die Abwehr auseinander, kriegt den Pass, umkurvt den Keeper und schießt ihn nicht rein. Und da habe ich mich umgedreht und meinte, ey, das ist spielentscheidend.
Ja, da lag ich schon im Fußraum. Da lag ich schon im Fußraum meiner Sitzreihe, als das passiert ist. Das wäre, also besser hätte dieser Tag ja nicht starten können, dieses Spiel hätte nicht besser starten können.
Und das Stadion hätte gebebt, ja, und Heidenheim wäre gebrochen gewesen, weil einen Rückstand aufholen, das können die nicht, ja. Ein Unentschieden halten, einen Vorsprung verwalten und vielleicht noch ausbauen, das können die, aber zurückliegen, so, und das hätten die niemals, hätten die uns dann mit ihren Mitteln nochmal in Bedrängnis gebracht.
Ja.
Ja. So.
Und Schlüssel für mich, ganz kurz, Schlüssel für mich in der Tat, dass sie eben eine weitere Sache, dass wir eine weitere Sache nicht geschafft haben, die wir gecallt haben, die wichtig für den Erfolg ist, Flügel dicht machen.
Ja, genau.
Und da haben sie uns halt einfach wirklich ein ums andere Mal den Arsch wund geschlagen. Ja. Also das kann man ja wirklich nicht anders sagen.
Ja, genau. Und dann kam nämlich, ne, Stale vergibt die Chance und Werder setzt noch nach und denkt, ey, so geht es, ne?
Ja.
So, und dann kommt Heidenheim doing Heidenheim things, ja? Kommt irgendwie nach vorne, das erste, das 0-1 war dann die Ecke, ne?
Ja, es ist halt als ein Standard. So fängst du ein Tor, so kannst du immer ein Tor fangen.
Ja, genau, aber genauso macht Heidenheim das ja.
Ja, genau.
Ne? Sie erobern den Ball und spielen genau ihr Spiel. Entweder Dingchi oder Beste versuchen bis zur Grundlinie und dann entweder zu flanken oder die Ecke oder den Freistoß auszuholen. Genau das passiert. Ja, genau. Beste bleibt gleich da stehen, tritt die Ecke rein. Und man kann ja nicht mal sagen, dass das schlecht verteidigt ist, weil die Ecke, naja, gut, die Ecke ist aber perfekt geschossen. Ja?
Aber ungedeckt. So.
Naja, aber Stark ist ja dran.
Der kommt ohne Gegnerdruck vom Elfer und geht dann in den Zweikampf mit dem statischen Stark, der hoch muss. Also das ist einfach schwer zu verteidigen, weil er die Power und die Dynamik aus dem Laufen hat und er hat einfach vom Elfer bis an den Fünfer, wo er hochgeht, keinen Gegnerdruck. Das ist schon ärgerlich.
Ja, so. Das stimmt. Gebe ich dir recht, in Teilen, weil du musst den dann natürlich ausblocken, dass er nicht Anlauf nehmen kann. Ne?
Ja, genau.
So, das ist klar. Da weiß ich nicht genau, wer dafür zuständig war, aber es ist ja immerhin so, dass da Stark diesen Raum decken sollte und ja auch da ist und so. Das ist bärenstark von Meloni, okay.
Ja.
Gut,
ich weiß auch nicht, wie angeschlagen Stark war. An dem aber es kann halt auch sein, dass er da schon Kneifen in der Hüfte gehabt hat.
Ja, Kneifen in der Hüfte, aber das war 13 Minuten, ne? So, okay, ärgerlich. Und vor allem ärgerlich, weil es genau das ist, was Heidenheim, ne? Also, One-Trick-Pony, aber das Pony springt 7 Meter hoch.
Ja.
Ne? So, dass genau das aufgeht und das bestärkt die natürlich auch nochmal.
Ja. Und man muss auch sagen, ich habe wirklich, und das sage ich wirklich ohne Übertreibung, ich habe wirklich in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren im Weserstadion noch wirklich bewusst noch nie wahrgenommen eine Mannschaft gesehen, die so konstant gefährliche Ecken tritt.
Ja.
Ist ja brutal, was der Beste wirklich für eine Power und für eine Schärfe in den Ecken hat.
Ja.
Und die immer an den gefährlichsten Punkt im Luftkampf bringt.
Ja.
Brutal.
Ja.
Wirklich.
Beste schießt alle Ecken, ne? Von beiden
Seiten. Ich glaube ja.
Ja, und dann halt auch Meloni hat im Kicker eine 3,0 gekriegt, eine Frechheit. Ja, der mindestens 11 des Tages, er köpft dieses Tor.
Ja.
Er räumt ja alles ab in der Zentrale.
Mhm.
Wie gut war der denn?
Ja.
Ja, richtig stark. Ja, okay. Naja, gut. Okay, und dann war 13. Minute oder so, ne? Steht's 0-1.
Ja.
Und dann, ja, Heidenheim doing Heidenheim things. Und dann passiert genau das, was Ole Werner vorher meinte, wir dürfen nicht den Faden verlieren.
Ja.
Ja? Wie verliert man denn den Faden? Ja, genau so. Ja,
genau so.
Ne?
Und das ist dann halt eben auch der perfekte Verlauf für eine Truppe wie Heidenheim,
genau.
dass Werder im Selbst empfundenen, ey scheiße, uns darf das hier bei dieser Stimmung, bei dieser Party nicht aus den Händen gleiten, klappen sie schon in Minute 12 nach dem Gegentor das Visier hoch und wollen sofort den Gegenschlag landen.
Ja,
und machen dann auf und fangen sich dann ja wirklich, also einen klassischeren Konter kannst du ja nicht fangen.
Ja.
In der 13. Ja. Ja.
Und der ist wieder über die Seite.
Nee, in der 18. Ne? Entschuldigung.
18. Ja.
Mhm.
Und wieder über die Seite, auch nach diesem klassischen Heidenheim-Muster, ne? Über Dingchi ging der Angriff, ja, ne? Wenn ich das richtig weiß noch. Ja, und auch da möchte ich nochmal sagen, gerade die Aufstellung-Call von letzter Woche, ne? Deswegen bin ich drauf gekommen, Agu auf die andere Seite Malatini rechts starten zu lassen.
Mhm.
Weil da hinten war es dann doch wieder recht wackelig, ne? Und Ole hat sich auch dagegen entschieden, mit 3 Stürmern zu spielen, ne? Oder beziehungsweise und dadurch die Außen zu verstärken, ne? Dass da vielleicht einer den Außenverteidigern hilft, weil man hat gemerkt, De Man und Agu waren beide komplett überfordert.
Ja, und De Man und Jung waren tempotechnisch auch einfach Mismatch. Also
was man aber vorher wissen konnte.
Ja.
Ne?
So
muss man leider sagen. Ja, schade. Ärgerlich.
Aber kurze Frage, weil mir das aufgefallen ist und da will ich deine Meinung zu hören. Für mich ist das zweite Gegentor ein Torwartfehler.
Ach Mann, danke. Ich gehe aus meinem Kopf. Ich habe es mir gerade aufgeschrieben. War das ein Torwartfehler?
Ja, das war ein Torwartfehler.
Ja, ne? Zetterer sagt selber danach irgendwie, ja, das ist Dingchi.
Ja, aber dann bleibt drin, verdammte Scheiße.
Ja.
Er geht, also Entschuldigung, tut mir leid, ne? Aber
nee.
da geht er raus. Und dann wird er halt wirklich auf halbe, das habe ich in der Jugend, in der E- und der D-Jugend, habe ich diesen Fehler so oft gemacht. Es ist halt einfach dieses, okay, ich gehe raus und auf halbem Weg merken, scheiße, ich komme nicht hin.
Ja.
Und dann ist es halt der größte Fehler, dort stehen zu bleiben, wo du es feststellst.
Ja.
Weil dann passen die Winkel nicht, du machst den Winkel nicht zu und dann ist es halt einfach, dann kann er sich aussuchen, was er macht.
Ja.
So, und das sah einfach nicht gut aus.
Ja, okay, also was hätte Zetterer machen sollen, wenn er... Also angenommen, gut, okay, das Rauslaufen war schon ein Fehler, ne, meinst du?
Ja.
Also er hätte einfach warten, auf der Linie stehen.
Naja, ich glaube, also da bin ich bei dir, ne? Wenn er realisiert, es ist Dingschi, überlege ich es mir zweimal, ob ich rausgehe. Und das habe ich in der Jugend schon von Jürgen Rollmann, meinem Torwarttrainer, habe ich es immer gesagt bekommen damals.
Auch Ex-Profi, ne?
Ja, er Ersatztorwart immer gewesen, ne?
Bei
Werder und hat dann bei Duisburg, glaube ich, war der lange Stammtorwart. Egal.
Ja.
Aber der hat damals immer schon gesagt, wenn du rausgehst, geh raus.
Ja.
Also wenn du dich entschließt, rauszugehen, geh raus. Ja, weil im Worst Case ist alles, was passiert, besser als das, was dann passiert ist. Nämlich, wenn du rausgehst und er ist früher am Ball als du, kannst du ihn auf engem Raum ins 1-gegen-1 zwingen. Klar, kann er dich dann auch nass machen, ja, und dann hast du. Aber so wie er es gemacht hat, hat er halt keine Chance.
Ja.
Ja, er ist zu weit weg von Dingchi und der Winkel ist einfach schlecht, um das Tor abzudecken. Und dann ist es einfach. So.
Ja, ist eine ähnliche Situation wie wenn bei einer Ecke, ne? Und der Torwart geht zwei Schritte raus und
genau.
merkt dann, ich komme nicht ran.
Genau.
Und bleibt dann und macht dann gar nichts. Ne? Ja, klar. Ja. Und wenn er, selbst wenn, ja, ich verstehe, was du meinst, wenn er den Fehler bemerkt, er merkt es, ne? Oh Scheiße, mhm. muss er trotzdem durchrennen. Ja. Alleine, um ein bisschen darauf zu spekulieren, dass Dingschi irgendwie nervös wird oder so und
ja, genau.
Ne, irgendwie eine falsche Entscheidung trifft oder überhastet irgendwas tut.
Genau.
Ne, und
genau.
der Ball vielleicht weg ist und dann er wieder sagen kann, Glück gehabt.
Das ist dann natürlich Harakiri, weil du dann natürlich auch sofort Gefahr läufst, dir irgendwie eine Rote zu kassieren oder ihn umzunieten oder so, ne? Aber es ist dann, genau wie du sagst, ne, spekulier darauf, dass er nervös wird, wenn du wie so ein Derwisch auf ihn zurennst. Ja. Als wenn Dingchi sieht, oh, der bleibt ja stehen, geil, kann ich mir die Ecke aussuchen. So,
ja.
Ne?
Ja, gut, okay. Ach Mann. Ja, okay. Aber klar, Torwartfehler, aber es war nicht der einzige Fehler, ne? Hätte Fehler
gehabt. Nein, ja, genau. Nee, überhaupt nicht. Und er hat auch ein paar wirklich gute Szenen gehabt. Dieser ja. Abschlag auf Duxch kurz vor Schluss.
Mega geil.
Mit dieser Riesenchance. Wow.
Ja. Nein, ja. wie gesagt, es geht ja, wir sprechen ja nur diese eine
ja.
Situation jetzt hier in diesem Moment. Ja, stimmt. Ja, Mann.
Und es ist ja auch nicht so, dass Werder nicht noch irgendwie genügend Zeit gehabt hätte, um zu reagieren, was sie auch direkt danach getan haben.
Ja, dann kommt Kopfballungeheuer Romano Schmid. Ja.
Aber was für eine Flanke von Linnen, ey.
Super Flanke.
Alter.
Ja, war die von Linnen oder war die von Linnen? Ja.
Also laut Zusammenfassung war die von Linnen. Ich meine, weil der hat sich den extra auf den Rechten gelegt. Das muss Linnen gewesen sein.
Okay.
Meines Wissens. Also müsste ich mich jetzt stark irren, aber ich meine, das wäre Linnen gewesen. Ich guck mal kurz. Ja, Vorbereitung Linnen beim Kicker. Ja, geil, richtig schön auf dem zweiten Pfosten, ja, wurde immer schärfer, wurde immer länger und Schmid musste ja. wirklich nur durchlaufen. Schmid hat vorher sogar noch angezeigt,
ja.
Schlag lang, Bruder.
Ja. genau, einfach hoch, ich hab ihn. Ja,
genau.
Nee, aber ich meine, merkt man schon daran, wenn Romano Schmid unbedrängt aus 7 Metern den Ball ja. reinköpfen kann, dann muss es eine perfekte Flanke
ja,
gewesen sein.
Aber wirklich.
Ja, weil die ja auch so über so Leute wie Mainka und Gimba rüberfliegt und so.
Ja.
Und dann dem kleinen Romano auf den Kopf, ja, und macht er gut. Ne? So, und da dachte ich, okay, wenn jetzt so, dann geht auch noch was.
Ja, ja. genau so, das.
Und das Stadion dachte das ja auch so. Und wie war, erzähl mal, das war ja auch dann ein bisschen Stimmungsschwankungen, aber da kam doch das Stadion schon nochmal zurück.
Nee, das Stadion fand ich sogar sehr bemerkenswert. Das ist auch das, was den Eindruck irgendwie verstärkt hat, dass die Stimmung im Stadion gut war und die Leute sich auch haben von den Ultras so mitnehmen lassen. Auch nach dem 2:0 war direkt los, weiter geht's.
Ja.
Auch nach dem 2:0 war richtig, steht auf, wenn ihr Bremer seid, gefühlt so. Also stimmungstechnisch passte das und ich bilde mir ein, dass halt eben deswegen auch direkt der Gegenschlag gelungen ist.
Ja, mit dem 2:2. Also zumindest war auch nach dem 0:2, haben sie es genauso weiter versucht, ne?
Ja,
und
genau.
Wurden dann halt auch belohnt. Und dann kam kurz vor der Pause noch Starkauswechslung,
genau.
Die Verletzung und der große Malatini kam rein. Und
wie fandest du das gemacht?
Ich fand ihn ziemlich gut, muss ich sagen.
Ich auch.
Ich fand ihn total gut.
Ja?
Also ich hatte auch nicht eine Sekunde irgendwie Bedenken. Er hat genau gespielt, was er kann,
genau.
Sicherheit, hat wenig genau. riskiert, hat ja. alles stabil gemacht, seine Zweikämpfe gewonnen, seine genau. Seite zugemacht und ich fand, es wurde danach, wurden wir stärker auf der rechten Abwehrseite.
Ja, ich fand gut. auch, dass er so wirkte, als wisse er genau, was er kann
ja.
und auch keine Experimente machte, ne? was ja auch eine Qualität ist, wenn du in so einem Spiel erster längerer Einsatz für den neuen Club in einem neuen Land und so, wenn du da reinkommst, ist es auch eine Qualität, ganz genau zu wissen, okay, nur bis hierhin und nicht weiter.
Ja, genau. Und wie gesagt, und auch wenn du bedenkst, dass sonst Beste da auf der Seite, also der wichtigste Aufbauspieler sozusagen oder Offensivspieler von Heidenheim kam und richtig gut gespielt hat bisher, ne, das sieht natürlich ein Malatini auch, dass er den dann mit zumachen muss. Ne, und ich fand, das hat er richtig stabil gemacht. Abgesehen ja. davon mag ich Fußballprofis mit schwarzen Schuhen. Davon ja. mal ganz abgesehen. Und der große Malatini wird da in Köln spielen.
Da gehe ich auch fest von aus. Es sei denn, Grosso darf nochmal wieder seine Knochen hinhalten. Das, da lässt sich ja Herr Werner immer nicht so in die Karten gucken. Jedenfalls hat Werner die Option, glaube ich, auf der PK heute auch genannt, oder?
Genau, ich habe nur Fragmente gesehen da von der PK. Ich habe eingeschaltet sozusagen, ne? Hab den Livestream angemacht bei den Worten, so, wenn es keine weiteren Fragen
ja.
gibt. Ne? Da hatte ich aber schon in der Verde e Bianco Pazzo WhatsApp-Gruppe 7 Memes mit Nabi Kaderfeld schon wieder aus. Ne? So, jetzt hat er auch noch Magen-Darm.
Ja.
Mein Lieber, das ist ja, der nimmt ja alles, das habe ich zum letzten Mal bei Anton in der Kita erlebt, dass ja. er alles mitnimmt.
6 Monate einmal alles durch,
bitte. Ey, der fällt, nächste Woche fällt er dann mit Röteln aus oder ja, so. Genau. Oder mit Windpocken. Genau. Oder mit
Gürtelrose.
Ach, Manno, ey.
Ja, ja, es ist
und auch das, ne, später zum Köln-Spiel mehr, ne? Aber auch das, Nabi Kader, ich hatte ja auch hier, ich bin ja in meiner eigenen Euphorie ertrunken fast schon, als ich meinte, das ist sein Spiel und der muss doch, ne, der wird uns alle, der wird uns verzaubern, wir werden ihn alle lieben und so. 0 Minuten hat er gekriegt, 0
ja,
Minuten.
Aber
und ich fand, ja, lass mich kurz den Rant zu Ende, dann zieh ich die Barberjacke wieder aus. Aber es wäre ja so fast von sein Spiel gewesen eigentlich. Gerade in der zweiten Halbzeit, wo du irgendwie versuchen musst, diesen massierten Gegner da hinten zu knacken, wäre er natürlich ein geiler X-Faktor gewesen.
Ja.
So, und außerdem hätte ich gern meinen Call bestätigt gesehen, aber auch da war er wohl schon krank, wenn ich.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Weil es war wohl so, es war wohl wirklich so, dass er sich da schon schlecht fühlte. Und als Werner nach dem Spiel darauf angesprochen worden ist, hatte er ja dann das begründet mit Alvero, habe man noch kopfballtechnisch ein bisschen mehr machen wollen.
Ja gut, wobei der in den letzten Minuten den Mittelkreis auch nicht mehr verlassen hat, muss man sagen. Ja. Aber gut, egal, ja okay.
Aber ich habe es heute auch irgendwo gelesen, dass Keta wohl diese Magen-Darm-Problematik wohl schon seit Samstag mit sich rumschleppt. Okay. So, es ist halt wirklich das schlechte Essen hier.
Ja.
Gut. aber nochmal eine andere Frage, weil ich gerade auch nochmal auf unsere schlaue Liste gucke, ne? Erstens, zweite Halbzeit, dreimal Pfosten, schon echt ärgerlich. Ja. Schon wirklich ärgerlich.
Ja.
So.
Kovnatski ja auch.
Ja, mit einem zugegebenermaßen sehr verzweifelten Kopfball, aber hey,
ja,
aber wer den Pfosten trifft, hat recht.
Der Kopfball aufs Tor, ja klar, gut.
Ja, und daran anschließend aber die Frage, wie fandst du denn eigentlich Duxch und N'Djimma?
Ja,
vor allem Duxch.
Spielst du an auf seine Körpersprachenbeichte oder?
Ja, naja, also das ist letzten Endes wird andersrum Schuh draus, weil das, was er dann gestern auf der Pressekonferenz, Spoiler, reden wir gleich nochmal kurz drüber, gesagt hat, war mir schon im Spiel aufgefallen, habe ich mich sehr drüber geärgert, aber das ist ja also jetzt auch bei uns im Podcast etwas, was wir zumindest immer schon mal thematisiert haben.
Ja. Ja? Ganz kurz, ne? Ich habe diese PK habe ich nicht gesehen.
Ja.
Ich habe nur ein, zwei Artikel drüber gelesen zu dem Spiel. Also einmal leitet er ja ein Gegentor mit diesem Fehlpass ein, was schon sehr unglücklich war.
Ja.
Ne? Nach vorne, ja, immer wieder, du merktest, die gefährlichen Ideen hat er, ja. Aber es hat nicht wirklich funktioniert.
Genau.
Ja, dann über Körpersprache sagst du gleich was dazu. Was ich glaube ist, ich glaube, er wollte einfach zu viel. Ja, ich glaube, er war ein bisschen drüber, ja, und hat ein bisschen verkrampft und das hat ihm seine spielerische Qualität genommen und das hat ihm auch so dieses aggressive Körpersprachending irgendwie, hat das so ein bisschen mit also der Frust war einfach schnell zu sehen, fand ich.
Ja, das finde ich auch. Und was ich halt auch finde ist, es ist halt fatal, wenn du als Spieler, der verkrampft auf dem Platz wirkst, als wärst du nicht zu 100% bei der Sache. Und ich habe halt weil die Ideen, die spreche ich ihm nie ab. Ich finde, dass man bei dem immer sieht, dass der geile Ideen hat.
Ja,
aber dass es teilweise sieht, dass in der Umsetzung sowas von Larifari aus, und deswegen ausdrücklich, es sieht so aus. Ich würde ihm gar nicht unterstellen, dass er das Larifari macht, ne? Aber das ist dann in einer Doppelpass-Situation, wo du mit einem simplen, guten Doppelpass sofort jemanden freispielst, der gefährlich aufs Tor laufen kann, siehst du einfach, wie er den Pass nicht 100%ig timet und dann dem Gegner, dem Mitspieler in den Rücken spielt oder dem Gegner in den Fuß spielt. Und das ist einfach irre frustrierend, das zu sehen. So,
ne? Ja, naja, und wenn der dann noch derjenige ist, der die anderen anschreit.
Genau, genau.
Wirkt
genau.
Das irgendwie im Gesamtbild ein bisschen komisch, aber kannst du ja gleich mal erzählen, das hat er ja wohl dann auch selber gemerkt oder jemand aus der Medienabteilung hat ihm mal einen kleinen Tipp gegeben. Könnte auch sein, weil da gibt's ja viel Gemotze so. Ja, auf der anderen Seite, wie gesagt, diese spielerischen Mängel, die er ja sonst eigentlich selten hat, aber im Heidenheim-Spiel viel gehabt hat, würde ich halt eher mit so einer Übermotivation, mit so einem fehlender Lockerheit interpretieren.
Das hat er auch selber gesagt.
Okay, ja, okay, komm, dann bevor ich ja weiter im Nebel rumstoche, erzähl, er hat eine PK gegeben.
Genau, er war in der Mixzone, ne? Und da ist okay. Er unter anderem auch darauf angesprochen worden und genau was du gerade gesagt hast, er sagt halt auch selbst, er wollte das Ding unbedingt gewinnen und es kann gut sein, dass er dann, sagt er auch selbst, dass er dann verkrampft, ja, und deswegen die Lockerheit fehlt. Und er sagte halt eben auch, dass er sich die Bilder von seiner Körpersprache aus dem Spiel nochmal angeguckt hat. Mhm. Und er meinte halt, das muss ich einfach anders machen. Also wirklich sehr reflektiert und auch sehr selbstkritisch. Also das war mir im Spiel gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo ich die Bilder gesehen habe, ja, verdammt, geht so nicht. Ne? Und das fand ich bemerkenswert, weil ich finde, weil das ist eine klare er eiert nicht rum, er schlängelt sich nicht durch, sondern macht dann eine klare Aussage zu, und er sagte halt eben auch noch, das ist bei ihm schon seit Jahren ein Thema.
Ja.
So, und das finde ich auch sehr interessant, dass er das sagt. Ja. Und das ist dann wahrscheinlich wieder unser Thema, worüber wir auch in den letzten Wochen immer mal wieder gesprochen haben. Das ist halt soweit alles okay und dann ist er halt ein Spieler, der auffällt, als jemand, der halt immer mal wieder lamentiert und rummault, ne? Stichwort Njinma in einem seiner ersten Spiele, wo Duxch ihm wirklich von links auf rechts zieht, mehr oder weniger auf dem Platz. Aber es wird halt dann nochmal gravierender und zu einem wirklichen Faktor, wenn du wie Duxch nicht mehr nur Indianer bist, sondern Häuptling wirst.
Richtig.
Ne, wenn du Führungsspieler wirst, dann wirken solche Ausbrüche und dieses Lamentieren und das Rummeckern wirkt anders auf Spieler, also auf Mitspieler und auch nach außen. Und ich glaube, das versteht er langsam.
Guter Punkt, den du machst, finde ich. Also man kann nicht gleichzeitig den Anspruch haben, Führungsperson zu sein und sich dann benehmen wie ein genervtes Kind.
Ja,
genau. Hast du völlig recht. Aber wenn das so ist, dass er sagt, das Problem habe ich schon länger und ich habe das auch gesehen und da muss ich dran arbeiten, ne? Spricht das für mich? Also sowas kannst du auch nur sagen, wenn du eine Führungspersönlichkeit bist mittlerweile.
Ja, das finde ich auch. Ja.
Und auch das ist eine Botschaft nach innen, ins Team, ja, wo es dann ja auch vermutlich einige gab, die meinten, was willst du denn jetzt? Spiel mir einfach den Ball nicht mehr in den Rücken, aber pöbel mich nicht an auf dem Platz. Ja, ja. Dass das ja auch da wahrgenommen wird, wenn er sagt, okay, Alter, ich bin hier zwar vielleicht, ne, ich bin der neue Häuptling, aber ich mache auch Fehler.
Ja.
Und das finde ich ja fast schon wieder gut, oder wie würdest du
ist das ein
Zeichen von Schwäche für dich, dass er sagt, na, da bin ich nicht gut, oder ist es ein Zeichen von Stärke, dass er sagt, ja, da bin ich nicht gut, muss ich dran arbeiten?
Grundsätzlich finde ich das total gut. Ich finde das wirklich richtig gut. Ja, ich glaube bloß, aber eine Einschränkung gebe ich dazu, das ist, dass wenn du Führungsspieler bist und dich öffentlich dazu äußerst, dass es dir aufgefallen ist, dass du daran arbeitest und dass dir das so nicht passieren darf, dann darf es dir in deiner neuen Rolle im Team so auch nicht mehr passieren.
Genau, richtig.
So, und das ist halt, wenn er sagt, er hat das Problem schon seit mehreren Jahren, dann bin ich jetzt dann würde ich ihm jetzt den Tipp geben, Junge, jetzt hast du dich öffentlich dazu positioniert, du hast gesagt, es ist ein Fehler, du hast gesagt, es darf dir nicht mehr passieren, jetzt darfst du als Führungsspieler, darf es dir nicht mehr passieren, weil dann verlierst du ansonsten Autorität und Respekt im Team, Autorität oder Respekt in der Öffentlichkeit, ja, oder die Leute werden mindestens dann sagen, ey, Alter, komm, hast es doch selbst erkannt, warum änderst du es denn nicht?
Okay.
So.
Stimme ich dir völlig zu. Ja. Auf der anderen Seite sind natürlich Aktionen, mit Jinma, auf die du auch eben angespielt hast, zum Beispiel, ne? Mhm. Es ist ja nicht alles, also manchmal ist es ja auch angemessen. Ne? Weißt du? Als erfahrener Spieler, als Führungsspieler, jemandem zu sagen, Alter.
So. Ja, klar.
Ne? Also bedeutet ja so. Und es war ja jetzt auch nicht so, dass das. Dass so ein Auftreten wie gegen Heidenheim, dass sich das jetzt durch die letzten 3 Jahre gezogen hat. So war es ja auch nicht. Ne?
Kontext ist ja King in dem Zusammenhang.
Kontext ist King und ich gebe dir völlig recht, ne, dass er jetzt das auch zeigen muss. Ne? Und dass er sich damit selber ja auch unter Druck gesetzt hat.
Ja.
Und aber auch gemerkt hat, um wirklich ein Führungsspieler, ein Topspieler zu sein, muss ich weiter an mir arbeiten. So, meine Schusstechnik reicht, aber andere Skills brauche ich vielleicht noch. Ne?
Ja, und bin ich zu 100, ganz kurz, bin zu 100% bei dir, weil ich finde auch, dass er sich das so eine Aktion wie in Jinma erlauben darf, vor allem auch in dem Spiel erlauben durfte, weil er in dem Spiel sackstark war. Es wirkt bloß einfach komisch, wenn du selbst ein Spiel hast, wo du nicht gut drauf bist und dann anfängst zu lamentieren. Richtig, das ist ja das, was so strange wirkt.
Exakt, ne? Aber dann meinen wir komplett dasselbe,
genau,
gut, dass wir das nochmal differenziert haben. Ja, mich erinnert das so ein bisschen an so Alexander Zverev, der Tennisspieler.
Ja, stimmt, du hast recht.
Der ja auch Anfälle hat auf dem Platz. Ich kann mich erinnern, bei irgendeinem Turnier in Mexiko hat er mal mit einem Schläger den Schiedsrichterstuhl, also wie mit einer Axt gegen den Baum, so oft dagegen gehauen, dass diese Schiedsrichterin da fast runtergeflogen wäre. Das war so krass, da wurde der auch gesperrt und so. Also wirklich benommen wie der letzte Vollspacken. Und hat sich dann, aber meinte danach auch, ey, dann habe ich die Bilder danach gesehen und dachte, Alter, das bin ich. So. Und so kam mir das dann vor, ne? Dass man dann bei Duxi, dass er dachte, jetzt weiß ich aber plötzlich, was ihr meint.
Ja, am besten noch einen Balljungen über so einen Kamerakoffer schubsen.
Ja.
So, deine genau. Schuld.
Genau. Ja, und zweiter Teil deiner Frage von vor 7,5 Minuten. Jinma war völlig wirkungslos.
Ja.
Und das ist halt, wie gesagt, auch da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen, dass es natürlich immer die Frage ist, gegen wen du spielst, ne? Ob die Waffen eines Jinma wirken oder nicht. Ne, du kannst natürlich kein Tempo ausspielen, wenn da fünf Leute auf dich warten. Also wenn du keine Räume hast. 2-0
führt und nur noch mauert.
Exakt. So, ne? Dann bringt dir Schnelligkeit auch nichts mehr.
Ja.
Wie gesagt, für mich Szene des Spiels, Jens Dähe, dritte Minute oder vierte Minute.
Das war ich bin generell kein großer Fan von vom Verkürzen und Zuspitzen auf eine Szene. In diesem Fall bin ich komplett bei dir.
Ja.
Das wäre einfach wirklich, für solche Situationen ist der Begriff Dosenöffner erfunden worden.
Ja. So. Ja, und wie gesagt, also das Stadion wäre, gut. Ja. Okay.
Haben wir damit auch den schmerzhaften Teil der Geburtstagsparty abgehakt? Bitte sag ja.
Ich bin noch nicht ganz sicher, vielleicht kommt noch irgendwas hoch hier in der Therapiestunde später.
Wie beim Katerfrühstück.
Ja, ist it. Ja. Nee, aber von mir aus können wir, wir gratulieren. Ach so, lass uns noch eben abgleichen mit unseren Tipps, lagen wir daneben.
Ja, wirklich.
Klammer auf, wenn Stale den macht. Punkt, 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 Klammer zu, wer weiß. Mit Rate die Aufstellung lag ich komplett daneben, hatte aber allerdings auch was riskiert und dachte, wenn es vielleicht so gemacht hätte von Anfang an, vielleicht, ne? Ich hatte Malatini nach rechts verortet, Agu auf links und der Mann draußen.
Ja. Du hast Woltemade getippt, der war nicht dabei. Ich hatte Boré getippt, der war nicht dabei.
Aber Woltemade kam auch rein und war auch geil.
Ja, der wird halt,
Er hat genau diesen Raum, weißt du, deswegen dachte ich vor Heidenheim, eigentlich wäre es geil, mit so einem 3-4-3 zu spielen.
Mhm.
Ne? Dass du mit Woltemade auf der 10 und er ist ja wirklich, er ist auch kein Stürmer, er ist einfach ein Zehner.
Ja.
Ich, von mir aus hängende Spitze, aber wie er die Bälle mit dem Rücken zum Tor nimmt und hält und sich dreht und Räume schafft und die Bälle dann verteilt. Ich liebe es.
Ja, und vor allem, wie gut der in der Ballbehauptung geworden ist. Ne? Das ist wirklich irre. Also Arsch raus, warten, bis Leute nachrücken und so. Das ist schon eine geile Qualität.
Und dementsprechend wäre er für mich genau der Typ gewesen, hinter den Spitzen in so einer Art 3-4-3, ne? Um halt dieses Bollwerk da hinten auseinanderzuspielen. Ne? Weil es geht ja nur über ein 1-gegen-1-Duell gewinnen und dann kleine Überzahl schaffen und dann den Ball irgendwo durchstecken. Ja gut, okay. Ich kann allerdings auch verstehen, dass Ole so aufgestellt hat, wie er aufgestellt hat, weil das war die eingespielte Siegtruppe von Mainz. Ja. Und ich glaube, gegen Freiburg hat die auch fast so gespielt, wenn ich das... da hat die auch so gespielt. Ne? Mit dem Mann und Agu, da war Weiser auch nicht dabei.
Ja,
so.
Stimmt.
Dann vor dem Heimspiel gegen Heidenheim, du hast 9 Punkte vorher geholt und mit den 11 Spielern hast du Freiburg und Mainz geschlagen, ja, dann stellst du dir auch wieder auf. Das kann ich schon verstehen.
Ja, ja, genau. Also das wollte ich gerade sagen. Ne? Das ist grundsätzlich erstmal nachvollziehbar, dass er es so macht. Aber trotzdem, ich fand die Argumentation, die du, / wir in der letzten Folge geführt haben, auch in Bezug auf Tempo auf den Flügeln von Heidenheim und so, schon auch nachvollziehbar. Ne? Und man muss ja auch sagen, wechseltechnisch hat Werner sich, ich formuliere es jetzt mal möglichst neutral, ich alter Nachrichtenmann, der ich bin, ja, danach auch einiges anhören müssen in der Öffentlichkeit, zumindest was das Werder-Fanlager anging. Gut, die sind ja dann auch gerne mal manisch unterwegs, aber trotzdem, viele dabei, die meinten, warum versucht er nicht viel früher was, wo er doch selbst sehen kann, dass Duxch und ein Jimmer keinen ihrer besten Tage haben.
Naja, und er hat okay. ja genügend. Ja. Naja, du musst da aber eins sehen, guck mal, ein Wechsel weg, 41. Ne? Malatini für Stark. Damit waren deine Alternativen aufgebraucht auf den Außenbahnen.
Ja.
Da hast du keinen mehr. Also keinen. Nee, da war keiner mehr. Nee. Und dann hat er ja Bourré und Woltemade gebracht in der 66.
Ja, genau.
Was ja jetzt auch nicht wahnsinnig spät ist.
Ja.
Ne, muss man sagen.
Ja, gut, ja, okay. Ja, stimmt.
So. Und.
Zumal für Werner nicht, ne? Der nee, ja gerne auch, mal erst 75. bis 80. wechselt.
Ja, okay, aber guck mal, okay, er hat De Man rausgenommen in der 66. und Bourré gebracht, weil De Man war ja wirklich, also der war ja so fünf vor Gelb-Rot. Ja. Also der hat Gelb gesehen und war ja wirklich im Laufe, also ja, immer zu spät, immer, ne? Wo du halt gemerkt hast, da fehlt dieses kleine Ding, nur dieser kleine Step, den Linen geschafft hat schon. Ja, und er hat Jinma rausgenommen. So, okay, aber das sind dann schon drei Wechsel bis zur 66. Das finde ich jetzt noch okay. Und es war ja auch nicht so, dass wir jetzt schlecht gespielt hätten in der zweiten Halbzeit. Das war ja unsere stärkste Phase auch. Ja, wen hätte man früher bringen können?
Du hast schon recht. Das stimmt schon. 66. passt schon. 66. Passshow. Ehrlicherweise hätte ich.
Er hatte noch auf der Bank, ganz kurz, ne? Groß, Hansen Aröhn und Kater, der krank war.
Du meinst dann nach den ganzen Wechseln?
Ja, da sind ja, die noch übrig waren.
Ja, ja.
Ne? Fünfmal gewechselt und dreimal bis zur 66. und dann am Ende mit Alvero und Kovnatski, 87. noch die Brechstange. Finde ich jetzt nicht so wahnsinnig ungewöhnlich.
Nee, das stimmt. Die Frage, aber das, nee, das machen auch ganz wenige Trainer so. Die Frage wäre halt wirklich gewesen, ob man die Fehleinschätzung schon früher korrigiert.
Ja, aber weil mit wem? Du konntest den ja gar nicht mehr korrigieren, weil du hattest ja schon kurz vor der Pause den einzigen, der noch außen spielen kann.
Naja, die Fehleinschätzung richte ich jetzt an meinem Rate die Aufstellung aus.
Ach so.
Ja, also ist also offensiver vorne in der Vorderreihe offensiver zu probieren. Und da bin ich ja dann ja auch bei dir. Woltemade hat im Nachhinein gezeigt, dass er sich in diesem Spiel mehr Zeit verdient hätte, weil er es viel besser gemacht hat. Gerade auch in diesem Konstrukt. Ne? Aber okay. Deswegen sage ich, das macht kaum ein Trainer.
So, aber es war die 66. Ne? Und man muss ja auch sagen, es ist dann halt klar hat er es geil gemacht, habe ich ja eben schon gesagt. Ne? Keine Frage. Und genau so einen Spielertypen braucht man vielleicht, um sich Räume zu schaffen, ne, in so einer vielbeinigen Abwehr. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich auch was anderes, weil du ja mit so vielen Leuten dann vorne bist schon, dass es dann auch leichter ist, weißt du, irgendwas zu kreieren, als es in der 54. Minute der Fall ist. Ne? Da, gegen Ende des Spiels haben wir ja schon viel oder fast alles nach vorne geworfen.
Gut. Ich fand, das zeichnete sich halt ab, ne? Also du hast mit dem 2:0 und dann mit dem 2:1 hat ja Heidenheim im Prinzip aufgehört, sich offensiv überhaupt noch irgendwie zu engagieren.
Genau, so. Richtig.
Aber gut, ne, ist müßig drüber zu reden. Letzten Endes haben wir dann gesehen, mit den für Werner relativ frühen Wechseln, 66. von Woltemade und Bourré, kam mehr Druck mindestens. Mhm. Übrigens auch geiler Abschluss von Bourré, der Pfostenschuss, einer von den dreien. Schön aus der Drehung, schön verdeckt und so. War das aus der Drehung? Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall schön verdeckt und ins lange Eck. Echt Pech, dass der nicht reingeht, ne?
Ja.
Und was war der dritte Pfostentreffer? Der Kopfball von Kovnatski.
Nee, das, war das nicht Steyer? Drei Minuten, dritte Minute?
Da war aber noch einer.
Der geht doch an den Außenpfosten, meine ich.
Ja, genau. Der, das, aber ich meine, in der zweiten Halbzeit war, also in der letzten, in den letzten.
Und Kovnatski Kopf.
Genau. Ja, ja, aber in den letzten, in der zweiten Halbzeit waren es drei, meine ich.
Okay. Wir hatten 46 Pfosten- oder Lattentreffer.
Ja, genau. Gefühlt auf jeden Fall.
Ja, ja, Mann. Und guck mal, und jetzt steht da ein 1-2 und der Kater baut sich langsam auf. Ja, Gott sei Dank können wir Freitag Konterbiere trinken. Ja. Nein, aber und trotzdem ist es ja wirklich 1-2, muss es ja nicht ausgehen. Ja? Ja, es ist ja jetzt nicht ein Spiel, das du verlieren musst. Also, ne, und wir hatten so viele Spiele in den letzten Wochen, die ähnlich offen waren. Ich erinnere an Mainz oder Bochum. Ja. Ne, und das Bochum geht dann unentschieden aus. Mainz gewinnen wir. So, das sind halt genau diese Nuancen, die das dann ausmachen und wovon das dann abhängt. So, deswegen, man kann ja jetzt nicht von einer schlechten Leistung sprechen oder von einem Einbruch oder von einem Rückschlag oder Rückfall oder so.
Pass auf, Überleitungsking.
Ja.
Oh ja, bitte nicht. Scheiße. Doch, gute Frage. Würdest du sagen, dass die Leistung jetzt aus dem Heidenheim-Spiel, macht dir das Sorgen für Köln?
Nein, die Leistung, ich fand die nicht schlechter als in Mainz und auch nicht schlechter als in Bochum und ja, vielleicht ein bisschen schlechter als gegen Freiburg.
Ja.
Aber das war jetzt ja keine miese Leistung. Ne? Man kann, ich finde, das ist am ehesten ein Spiel, wo ich sagen würde, das hätte der Trainer anders angehen müssen vielleicht. Ja. Ja? So, was dann auf dem Feld passiert ist, war jetzt kein Einbruch oder keine Enttäuschung, weil ja alle im Rahmen ihrer Möglichkeiten gespielt haben. So, ne, klar. Und wenn dann halt drei, vier Leute einen schwächeren Tag haben, auch Agu, der wirklich stark war ja sonst die letzten Wochen, hatte einen ziemlich miesen Tag. Steje vergibt dieses Riesending. Jinma kommt nicht durch. Ja. Bei Jung sieht man die Schwächen. Stark ist wieder verletzt.
Ja.
So, ne. So, und dann gab es noch Schmid und Linnen und so und Friedel, die einigermaßen stabil gespielt haben.
Ja.
So, aber das reicht dann nicht. Nee, ich glaube vielleicht mit, wie ich es vor der, in der letzten Folge meinte, mit einer anderen taktischen Herangehensweise hätte man vielleicht genau das verhindern können, nämlich was Ole selber gecallt hat, dass wir den Faden verlieren, ja, und dass die mit Standard und Konter, also mit Ansage, ihre zwei Tore schießen.
Ja, wirklich.
Ne? So, ich kann auch verstehen, wie gesagt, dass er diese erfolgreiche Elf der letzten Wochen denen weiter das Vertrauen geschenkt hat. Ich würde der Mannschaft jetzt keinen Vorwurf machen. So, es macht mir auch keine Sorgen jetzt vor Köln, aber es ist halt, Schiss habe ich trotzdem vor Köln ein bisschen.
Ja, und ich, und das wollte ich gerade sagen. Mir geht's grundsätzlich ähnlich. Ich war, so bescheuert das klingt, ich war sehr beruhigt, dass die jetzt am Wochenende nicht ihr, nicht komplett, dass den Sieg gegen Frankfurt in Hoffenheim weiterverfolgt und umgesetzt haben.
Ja.
Da hätte ich nämlich, dann hätte ich noch mehr Schiss gekriegt. Haben am Wochenende jetzt 1-1 in Hoffenheim gespielt und Spoiler, da auch mental nochmal einen wirklichen Nackenschlag abbekommen.
Die haben
weil
den Ausgleich irgendwie Sonntagabend, als der Tatort schon angefangen hat, gefühlt. Ne?
Ja,
haben
genau.
Die noch das 1-1 gekriegt, glaube ich.
Genau. In der 94. das 1-1 gekriegt, was ja wirklich eine Mannschaft, die ums Überleben kämpft, einfach, das ist einfach ein Tritt in die Eier. So.
Ja.
Ja, wir kennen es zur Genüge.
Und der letzte Rettungsanker für Mainz vielleicht.
Ja.
Ne? Denn sonst wäre der Abstand ja noch größer gewesen.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Timo Schulz hat da, willst du übrigens mal deine Schulanekdote erzählen?
Nochmal? Habe ich die nicht schon 17 Mal erzählt? In diesem,
weiß ich
in diesem,
nicht, aber das war, glaube ich, in den Folgen 1 bis 17, als wir sonst noch nichts zu erzählen hatten.
Das ist schnell erzählt. Ich habe mit Timo Schulz, der mittlerweile nun als erste Bundesliga-Station den 1. FC Köln trainiert, mit dem habe ich Abi gemacht hier in Bremen. Der war ja lange im Leistungszentrum von Werder. Hat damals, als wir zusammen in der 13. waren, hat der seinen ersten Profivertrag gerade unterschrieben gehabt, wenn ich das richtig erinnere.
Bei Werder.
Und der hat sich in Sport auch die Abitursprüfung abnehmen lassen, wenn mich nicht alles täuscht. Jedenfalls habe ich bei einer Sportprüfung, hat er sich einen Fußball, der alte Fuchs, prüfen lassen.
Und ja, ich glaube, heute früh habe ich eine Rede von Herrn Söder gehört, dass man in Bremen
genau.
Abitur mit Fußball und Voltigieren bekommt.
Ja, genau. Wollte ich sagen. Hat sich mündlich und zweimal schriftlich in Sport prüfen lassen. Dann kriegt man in Bremen Abi. Wir hatten keinen anderen. Dann musste ich mich, irgendjemand sagte, ey Jan, du warst doch mal im Tor. Und dann habe ich mich bei irgendeiner Prüfung von Timo ins Tor gestellt.
Bei der Abitursportprüfung.
Ich weiß nicht, ob es Abitur war. Auf jeden Fall im Abitursjahrgang. Er musste da irgendwas auf Noten, musste er da halt irgendwas machen. Und das war für mich ein sehr humbling, etwas, was mich sehr, sehr klein gehalten hat, sehr bescheiden gemacht hat.
Komm, nun erzähl's auch.
Ja, der hat die Bälle aus 25 Metern einfach mit Ansage in Knick geknallt.
Und das war so seine Abiturprüfung sozusagen. Irgendeine praktische Sportprüfung.
Ja, genau. Fall, ja. Irgendwas auch mit Dribbling Abschluss und dann halt eben Freistöße und halt eben Fernschüsse und so. Und es war einfach, ohne Gegnerdruck können die Leute, die wirklich nah am Profigeschäft sind, auch spielerisch, können die dir einfach schmerzhaft auf den Ball mit Ansage in Knick knallen, ohne dass du als mittelmäßiger, leicht übergewichtiger Abiturient eine Chance hast, als Torwart ranzukommen. Selbst wenn du irgendwie einigermaßen Hobbyerfahrung im Tor hast.
Naja, Hobbyerfahrung, du hast ja nun auch lange bei Werder im Tor gestanden, ja. So. Und du bist ja jetzt auch nicht nur 1,65 groß, also so. Und Timo Schulz, muss man ja auch sagen, ist ja jetzt nicht der Mann, der durch 70 direkt verwandelte Freistöße in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Er war ja auch eher ein Fußballarbeiter, sag ich mal. Aber im Abitur hat er dir 5 von 5 in den Knick gehauen, oder wie?
Gefühlt 10 von 10. Ja,
Abitur in Bremen.
Aber fernab davon auch mal einfach ein unheimlich angenehmer, netter, bescheidener, freundlicher Typ, der sich auch damals über seinen Sonderstatus, weil Profivertrag und Leistungszentrum auch in der Schule irgendwie nie groß was drauf eingebildet hat. Echt cooler Typ.
Eindruck teile ich. Ich hatte hier eine Dauerkarte bei Pauli, als er hier Trainer war, in der Zeit damals. Und auch so ab und zu auf so Pressedings, kurz mal Handshake und so. Ich fand ihn noch total sympathisch.
Ja, ganz
mega sympathisch. Tut uns fast ein bisschen weh, dass er nichts holt da am Freitag.
Und toi, toi, toi.
Aber eigentlich auch wieder nicht. Nee, aber okay. So viel zur Jan erzählt vom Krieg. Weswegen ich echt ein bisschen Schiss habe vor Köln, ne? Ist gar nicht mal, guck mal, die Offensive, ich habe gelesen, die haben jetzt zwar recht stabil gepunktet, ne? Die haben Frankfurt geschlagen, die haben in Hoffenheim gepunktet und ich glaube davor auch unentschieden irgendwie und einmal, also auf jeden Fall einigermaßen, vor allem defensiv haben sie sich stabilisiert, ne? Aber viel nach vorne kreieren die nicht, also die schießen noch weniger aufs Tor als Heidenheim. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, im Durchschnitt der letzten, seit Timo Schulz da ist, 5 bis 6 Torschüsse. Ja. Also Torschüsse, wo schon die komplette Streuung dabei ist.
Ja, schlechteste Offensive der Liga, nach wie vor.
Ja, aber in den letzten Spielen fiel dann halt immer vorne einer rein, irgendwie. Ne? Und hinten dann keiner, weil Schulle die Defensive stabilisiert hat und so, das ist wirklich Eichhörnchen-Style da gerade. Ja. So, und insofern würde ich sagen, eigentlich für unsere relativ stabile Defensive jetzt gar nicht so die große Herausforderung und die ganzen Stürmer fehlen ja auch, Davy Selke, also alles, was groß ist, fehlt. Ja, aber, und das ist halt eben das, was mir ein bisschen Schiss macht, ne? Das ist so ein bisschen Heidenheim-Copy. Ne? Denn die kommen dann halt auch übers Umschalten und haben so Außenspieler, über die das läuft. Ne? Alidou rechts und Ljubicic sehe ich hier, der eher so ein spielerischer, eher so ein beste Typ ist. Aber das ist ihr Spiel. Ne? Und Thielmann, Nachwuchsstürmer, auch ein wahnsinniger, ich glaube einer der schnellsten Spieler der Bundesliga, habe ich gelesen irgendwo. Also die kommen auch genau über dieses Konter, über dieses Umschalten und über die Flügel. Ne? Die haben einen neuen Linksverteidiger hochgezogen, Fink Gräfe. Ne? Mhm. Der war da Anfang der Saison irgendwie Linksverteidiger Nummer 4 oder so. Die hatten ja Pacarada geholt und dann hat Heinz da gespielt und also mehrere Versuche und jetzt spielt der, hat Tor geschossen. Wahnsinnsrakete, der Typ. Ja. Ne? Und insofern konzentriert sich deren Spiel über die Außen und das ist eben dieses Heidenheim-Rezept.
Dass Pacarada selbst bei Timo Schulz nicht spielt.
Ja, richtig. Ja, weil dieser Fink, ja, stimmt. Ne?
Also für den muss das ja geil sein.
Ja, genau. Richtig, ja. Ja. Ja, und das macht mir so ein bisschen Sorgen. Also da muss ich sagen, dass da bin ich gespannt, ob Ole da dieses Mal reagiert. Jetzt,
aber Weiser ist da, ne?
Ja, Weiser ist da, das ist schon mal gut.
Mhm.
Und trotzdem. Ja, gut, okay, Weiser ist da.
Ich bin auf jeden Fall erstmal noch immer noch traumatisiert von unserem letzten Auftritt in Köln. Da habe ich also. Ich weiß nicht, inwiefern das noch in den Köpfen ist. Ja, ich sag nur Simon Tigges aus 50 Metern.
Oh, hör auf, du. Ja. 1-7 war das. Ja, genau. Aber vielleicht, ich meine, gut, wir haben in Köln gelebt, wir wissen, wir haben die Geschichte mit den Clowns schon erzählt.
Ja.
Ja. Und wie gesagt, Rosenmontag in Köln hat auch der Aldi zu. Da ist also, ne, und heute ist Aschermittwoch und vielleicht ist da auch noch ein bisschen der Kater unterwegs.
Stichwort ausnüchtern.
Ich glaube, als Profi musst du da auch auf diesen Karneval. Das gehört mit zu allen. Das ist so wie bei Bayern in Lederhose.
Ja, diesem, genau.
Zu diesem Trachtenfest.
Zu diesem komischen Trachtenfest, genau. Ja, aber lass uns doch nochmal kurz auf Werders Personal gucken. Wir haben es ja jetzt gerade schon einmal angerissen. Weiser ist wohl wieder da.
Ja.
Zählte auf der PK nicht mehr zu den Ausfällen. Leo ist wieder gesund, der war krank.
Auch schon wieder, das ist auch gut, ja.
Was auch gut ist, aber Abwehr ist halt wirklich mittlerweile echt Not und Elend, ne? Also wir werden jetzt wahrscheinlich in der Startelf schon Malatini sehen.
Ja, genau. Dann, also Ole, Stark fällt jetzt wohl ein paar Wochen aus. Er meinte, genau. Ole meinte, ja, der hat nicht so was Richtiges, aber der hat da irgendwie so ein Dauerproblem und das muss jetzt mal ruhig, das muss sich mal alles beruhigen, das Gewebe. Da denkt man schon so, oh Scheiße.
Ja, genau, shit. Schambeinentzündung.
Ja, tut mir leid, ey, aber wir meinten ja auch schon, vielleicht, jetzt kommen wieder die Vorwürfe, wir hätten es gejinxt. Ja. Ja, aber wir meinten ja auch schon, ist ja ein Wunder, dass Stark mal 4 Spiele am Stück überhaupt auflaufen konnte.
Ja, genau.
Und er ist natürlich echt auch schon ein Stabilisator gewesen da hinten, muss man ja wirklich sagen. Ne? Unsere geile Dreierreihe, die wir auch so gelobt haben, die so viel abgeräumt hat da, inklusive Bayern und Freiburg und so, bricht da auseinander. Ja, und Ole sagte, was soll ich ein Geheimnis draus machen? Ich habe schon eine Idee, aber ich sag's euch noch nicht. Aber für die Position habe ich genau 2 Optionen.
Ja.
Christian Groß und... Ja. Julian Malatini, den großen Malatini. So.
Und da würde ich in der Tat dann wirklich lieber Malatini sehen, weil, und da kommen wir jetzt wieder zurück zum Heidenheim-Spiel, weil wir ja beide fanden, dass es da relativ stabil gemacht hat. So, ne?
Ole hat ihn auch ausdrücklich gelobt, ne? Meinte halt auch, so, das ist natürlich für ihn auch ohne Sprache, ohne Dings, in dieser Situation kurz vor der Pause völlig überraschend kalt reinzukommen, ist auch nicht einfach.
Ja.
Und er hat ihn sehr gelobt, auch wie er gespielt hat und ich bin mir doch ziemlich sicher, dass Malatini, dass unsere Abwehr heißen wird, Jungfriedel Malatini. Ja. Zumal du dann, ja, das ist ja dein letzter, ne, dann gibt's nur noch Groß draußen als Defensivoption, weil ne, Veljkovic auch langer Ausfall, Stark langer Ausfall, Pieper, Knöchel.
Sowieso, genau.
So. Das heißt, Christian Groß haben wir noch draußen und wenn irgendwas noch passiert, egal auf welcher Defensivposition, na gut, links hätten wir dann noch De Mann vielleicht, wenn Agu dann auf die linke Seite wechselt, aber dann hast du nur noch Christian Groß und da der ja flexibel einsetzbar ist und mehr Erfahrung hat, würde ich den noch auf der Bank halten.
Ja, genau. Genau, und wenn da noch irgendwas passiert, dann kommen irgendwie so geile Abenteuer-Moves wie Stay in die Innenverteidigung und so.
Ja, aber andere Möglichkeiten hast du dann ja nicht mehr.
Ja,
zumal du ja auch noch überlegen musst, ich glaube, Friedel und Jung je 4 gelbe Karten.
Ja, stimmt. Stay auch, meine ich.
Ja.
Stay auch, meine ich. Ja, aber also gerade sehr auf Kante genäht, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Ja, und ey Mann, und wir haben vor ein paar Wochen noch von Luxusproblemen gesprochen und zack. Gut, und jetzt fallen dir 3 Spieler für diese RIV-Position aus. 3. Ja. Das ist natürlich auch wirklich, wirklich bitter.
Ja,
und Nabi hat Magen-Darm.
Fällt auch raus. Genau, hat Magen-Darm, ist auch nicht dabei. Bringt uns direkt zu, und das sage ich jetzt mit dem Fuß auf dem Gaspedal ein wenig, rate die Aufstellung.
Wollen wir schon machen? Ja, okay.
Ja.
Wir hatten ja noch ein paar andere Sachen eigentlich, aber...
Ja, die machen wir danach.
Ach so, die machen wir auch noch.
Ja, okay. Das hat ja mit dem Sportlichen nur bedingt was zu tun.
Na gut, okay. Rate die Aufstellung. Soll ich anfangen?
Ich überlege gerade nochmal. Im Prinzip haben wir ja schon begonnen damit, weil ich bin da ja bei dir.
Ja,
in Verteidigung also, steht.
Genau, ne? Denkst du auch Malatini, ja, in der Dreierreihe. Ne? Genau. Linen, wie gesagt, überzeugt mich von Woche zu Woche mehr.
Ja.
Ist für, genau, mich auch auf der 6 gesetzt. Und dann Gott sei Dank Weiser zurück auf rechts. Das heißt, Agu kann auf die linke Seite gehen. Und
das wird auch passieren, ne?
Ja, und Alidou, ja, verteidigen, der, ja, nämlich auch ja, jetzt nicht der begnadetste Kicker vor dem Herrn ist, aber ein Wahnsinnstempo hat.
Mhm.
Und da, wie gesagt, hat man schon gesehen, der Mann, das ist mir auch echt im Antritt, sah das nicht richtig gut aus, fand ich. Ja, die Frage ist, ob das eine Option ist, wie ich schon gegen Heidenheim vorgeschlagen habe, dann mit so eine Art 3-4-3.
Ah, das ist jetzt echt eine gute Frage, ne?
Zu spielen.
Ja.
Ja, und ich denke, das ist wirklich schwer. Also ich denke schon, dass Dux und Jinma wieder spielen werden. Ja?
Ja.
Und ich glaube auch, dass... Das ist ja echt schwer. Guck mal, wen hätten wir denn noch? Ne? Wir hätten jetzt noch Stayer als Option. Wir hätten
Woltemade.
Und, ja, Woltemade als Option. Und ja auch Boré noch als Option.
Ja, genau. Ich glaube, also Linen ist gesetzt.
Linen,
ich glaube, Stayer wird auch spielen.
Ja.
Bin ich mir relativ sicher.
Schmied hat getroffen.
Ja. Oh.
Oder Doppelsetz.
Aber dann muss er ja wieder nur mit zwei Stürmern spielen.
Ja.
Also Linen, Stayer, Schmied, bin ich mir ehrlich, also unterschreibe ich dir auch zu 100%. Und dann wird er auf Dux und Jinma setzen, glaube ich auch.
Aber das ist dann ja im Prinzip, bis auf Verletzter kommt zurück und Verletzter raus, ist, ja, das ja dann wieder die Elf. Ich weiß es nicht. Ich wünsche es mir auch einfach. Ich möchte, dass da die Außenspieler ein bisschen Hilfe kriegen. Und ich würde vorschlagen, eine Doppel-6 Linen Stay. Ne? Also, oder so ein, sagen wir so ein 3-4-3, ne? Hinten die Abwehrreihe. Ja. Dann Mittelfeld wäre dann praktisch Weiser, Linen, Stayer, Agu.
Mhm.
Und dann Woltemade, Dux, Jinma. Mit dem klaren Auftrag für Jinma, Dux und Woltemade, die Außen aufzunehmen. Ja, also den gefährlichen Finkgräfe, über den da viel läuft, auf Kölner Seite, mit zu verteidigen.
Das klingt gut. Die Aufstellung mag ich auch. Ich würde ganz gerne Woltemade mal über 90 Minuten gegen so eine Truppe sehen.
Ich finde, ja, er hat sich das auch verdient. Und guck mal, Köln spielt ähnlich. Köln mauert und sagt, zur Not nehmen wir 0-0.
Ja.
Ja. So, und vorne hilft uns Alidou oder der liebe Gott oder Thielmann, ja, oder so. Oder Tigges aus 50 Metern. So. Und das heißt, wir können natürlich uns auch dann da hinten reinstellen und sagen, wir nehmen auch das 0-0. Ist auch okay. Und dann wird es das größte Kackspiel aller Zeiten. Ne? Oder riskieren wir was und ziehen unser Spiel durch, egal gegen wen, ob es Freiburg zu Hause ist oder, weißt du?
Ja.
So. Ja. Das ist halt die große Frage, weil ich meine, Köln ist nicht so gut, dass wir gegen die nicht gewinnen können.
Also in der Logik, die Dux und die ganzen Verantwortlichen von Werder jetzt auch nach dem Heidenheim-Spiel gesagt haben, davon lassen wir uns nicht umschmeißen und wir gehen unseren Weg weiter, so wie wir es auch vor dem Heidenheim-Spiel gemacht haben und so. Das wäre doch ehrlicherweise das Selbstverständnis, mit dem Werder mit einem Sieg gegen Heidenheim nach Köln gefahren wäre.
Richtig.
Nämlich tendenziell eher zu sagen, da sollte man schon gucken, das ist eine verunsicherte Truppe, da müssen wir irgendwie dominant sein. Und dazu, das würde für mich dann wieder eher für so eine Lösung, wie du sie gerade an die Wand geworfen hast, sprechen, nämlich ja. Woltemade, also mit einem Spieler wie Woltemade und dann auch noch zwei Spielern, die gefährlich vor dem Tor sind, weil Woltemade ja nicht nur ein guter Ballbehaupter und ein Verteiler ist, sondern einfach auch jemand ist, der zumindest die Idee und die Fähigkeit für den tödlichen Pass hat.
Ja, und der natürlich auch dadurch, wie du schon beschrieben hast, wie er spielt, ne, Räume öffnet, die dir dann wieder was bringen, wenn du Djinma hast.
Ja.
Ja, der bringt dir ja nur was, wenn du diesen freien Raum kreierst, in den Djinma dann reinlaufen kann.
Ja.
Ne, und klar, wenn du da vorne einen mehr hast und dann halt spielintelligente Leute wie Woltemade und Duxch, dann hilft das auch einem Djinma, um vielleicht Räume zu kriegen.
Ja.
Ja, das wäre mein Call und sollen wir auch schon tippen?
Würde ich sagen, weil Flutlicht in Köln ist eine Traumaerfahrung bei mir.
Ja, das
stimmt. Spätestens seit dem 7-1, deswegen tipp mal.
Allerdings haben wir danach das Rückspiel auch, oder beziehungsweise, das haben wir dann gewonnen.
Das Hinspiel, ja, genau.
Das Hinspiel und das Rückspiel doch auch dann zu Hause, ich mein, oder?
Nee, das Rückspiel, ach so, stimmt, das war ja der 16. Spieltag, stimmt, du hast recht. Ja. Gute Frage. Ja. Nee, das war unentschieden. 1-1.
Okay.
War das. Ja.
Aber schon zwei Spiele nicht verloren. Nach dem 1-7, ne? Neue Serie. Wir brauchen eine neue Serie.
Ja. Wir sind Kölns Angstgegner.
Ich tippe vorsichtig 1-1.
Okay. Ich glaube, dass Werder 2-1 gewinnt. Ich glaube, dass sie sich davon nicht verunsichern lassen und ich glaube, dass wir diesmal rein vom Spielverlauf her da das Heidenheim machen in Köln.
Boah, das ist bestimmt geil.
Ja, toi.
Rollenspiel. Machen wir das Heidenheim.
Ja, Name meines, na egal. Ja. Dann sind wir rein sportlich gesehen jetzt eigentlich mit Haken an allen wichtigen Punkten versehen.
Und alle Hörer denken, es würde jetzt um Du bist Wurm Podcast gehen wahrscheinlich, aber ich glaube,
das tut es nicht, denn ich will auf jeden Fall zumindest als Chronist noch einmal das Thema Einigung beim Leistungszentrum auf den Tisch werfen.
Spannend,
denn,
Herr Siegert.
Ja, denn wir haben ja, und das hatten wir im Zuge der ganzen Investorengeschichte ja auch schon mal zumindest an die Wand geworfen, da wird jetzt auch Bewegung reinkommen und jetzt scheinen sie offensichtlich wirklich relativ schnell dann Nägel mit Köpfen gemacht zu haben. Also gestern Einigung mit der Stadt. Die Baukosten für die, beziehungsweise die Kosten für die Sanierung der bestehenden Gebäude am Platz 11 sollen sich auf bis zu 10 Millionen Euro belaufen. Mhm. Werder, in dem Falle vertreten von Geschäftsführer, Organisation ist das, glaube ich, Tarek Bauer, hat auch in dem Zusammenhang nochmal wirklich betont, Werder wird da jetzt nichts Neues hinbauen, sondern die wollen einfach nur die Gebäude da erneuern und sanieren. Mhm. Wie gesagt, Gesamtkosten geschätzte 10.000, Werder zahlt davon 3/4, die Stadt 1/4. Und die Stadt übernimmt davon...
Nicht 10.000, 10 Millionen.
Entschuldigung. Ja. Das wär günstig. Ja. 10 Millionen, du hast recht natürlich. Werder übernimmt 3/4, die Stadt 1/4 und die Stadt zahlt auch einen relativ großen Teil davon, weil dort halt eben auch Breiten- und Öffentlichkeitssport und Schulsport stattfindet, sodass sie da Werder auch finanzierungstechnisch ins Boot geholt haben. Mhm. Gab wohl auch bei der Beiratssitzung zum Thema immer noch sehr misstrauische Anwohner, die Werder unterstellen, die würden da per Salamitaktik vorgehen und jetzt peu à peu.
Was heimlich planen? Ein Hochhaus?
Da, ja, genau. Eventuell doch ein viergeschossiges neues Gebäude direkt an der Weser.
Ja.
Das hat aber Tarek Bauer nochmal fast schon entrüstet von sich gewiesen, wenn man den Artikeln glauben kann.
Wird dort keine Aluminiumhütte gebaut. Das ist soweit ist schon mal klar.
Genau. Eine Quecksilbermine.
Ja, eine Quecksilbermine.
Aber das mussten wir zumindest noch einmal anklingen. Das klingt auf jeden Fall gut. Ne? Sie müssen das ja ohnehin tun, weil die Werder Frauen ja auch Bundesliga spielen. Da ist meines Wissens nach auch wirklich ein grundsätzlicher Umbau und eine Herrichtung des Platzes 11 vonnöten für. Das soll in dem Zuge halt eben auch geschehen. Und in dem Zusammenhang hat Tarek Bauer aus der Geschäftsführung auch nochmal betont, Umzug des Leistungszentrums raus aus der Paulinermarsch ist für Werder angeblich endgültig vom Tisch. Wusste ich nicht, finde ich gut. So, und deswegen können wir jetzt mal gucken und harren der Dinge, die da noch kommen. Aber zumindest ist jetzt mal der erste Stein ins Rollen gebracht und das ist ja nach der Investorengeschichte angekündigt worden. Und deswegen, ja, kommt auch da jetzt Bewegung rein.
Also man muss ja wirklich sagen, so detailliert hatte ich das noch gar nicht gesehen. Das ist von gestern Abend, ne?
Genau.
Die Geschichte. Ja, ich sag mal, wir meinten ja auch schon, ne? Frank Baumann hinterlässt den Laden besenrein.
Ja.
Also,
ja, das wirkt wirklich so, ja.
Es sind jetzt ja wirklich komplett fast alle Baustellen abgeräumt.
Ja.
Jetzt auch noch dieses Leistungszentrum auf den Weg gebracht mit festen Finanzzusagen, mit einer Stärkung des Frauenfußballs,
ja,
die da ja spielen. Mit, ja, im Prinzip mit der mit dem Ende dieser ganzen Planverfahren und Optionen, die du dir, ne, wenn das nicht klappt, dann dies und da steckt ja auch Manpower drin und Geld und,
ja,
und so weiter. Ja, und wie gesagt, wieder ein Haken, den Frankie Baumann auf der To-Do-Liste machen kann.
Ja.
Und sagen kann, so, Trainer, Kader, Aufstieg, ne, Transferplus, Investoren, ja, Nachwuchsleistungszentrum.
Und zukunftsfähiger, ja, Kader, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Nur nochmal so als kleinen Blick über den Tellerrand hinaus. In der letzten Woche vermehrt auch mal so Bundesliga-Podcasts gehört. Mhm. Und da waren ein paar dabei von Leuten, die auch wirklich alle mit großen Augen in Richtung Bremen gucken, weil die sagen, da entsteht gerade was mega Spannendes. Haben dann auch mal so den Kader analysiert und die Leute, die sie im Winter geholt haben. Und daran anhand dessen halt aufgezeigt, dass da gerade eine ganz junge Truppe heranwächst, die alle oder wo alle Potenzial haben, auch noch sich im Wert zu steigern und so. Also auch die Leute, die so Anhänger von so renommierten Clubs und reicheren Clubs wie Frankfurt und so sind, also ne, die jetzt nicht ganz oben Top-Tier sind, aber trotzdem die letzten Jahre sehr erfolgreich bestritten haben, finden das alles gerade sehr nachvollziehbar, was in Bremen passiert, was ich auch mit einer gewissen Genugtuung zur Kenntnis nehme.
Ja, also auf jeden Fall, ne, und habe ich auch ein bisschen quer gelesen, ne, da hört man schon Respekt raus, auch viel Lob für diese Investorenlösung, ne, die da gefunden wurde. Ja, und wie gesagt, ne, dieses Genüll, keine Entwicklung, also überall ist Entwicklung, überall,
ja,
in allen Bereichen wird dieser Verein oder ist wird er gerade grundsaniert, ja, nicht nur Platz 11 und die Gebäude und die Duschen da, ne, sondern ja, das wird ja alles, ja, besenrein kann man das Ding übergeben und Frank Baumann muss sich keinen Vorwurf mehr machen, der hat sein Ding, den Abstieg und haben wir auch ausgiebig drüber gesprochen, wo er ja wirklich zu Recht gewackelt hat und in Frage gestellt wurde nach der Abstiegssaison, ne, wo ne, haben wir ja auch häufig immer wieder erzählt, als er und Florian Kohfeldt meinten, nö, mit Finn Bartels halte ich die Klasse.
Ja. So, Demi Klaassen brauchen wir nicht.
Ja, hat er selber eingesehen und du siehst jetzt ja auch an den Neuverpflichtungen jetzt, ne, das darf nicht nochmal passieren, auch in die Breite und so weiter und Talente und ja.
Hashtag Besenrein. Ist ein ziemlich perfektes Schlusswort für diese Folge. Ich gucke gerade mal auf die Uhr, 1:17, Herr Kuhlmann, wir haben uns wieder verplappert.
Wenn wir gerade noch über Finanzen und das große Geld sprechen, möchte ich nochmal sagen, Game Set and Match Fankurve, ja, Tennisball, Hashtag Tennisball.
Ja, stimmt, ja.
Zumindest 15 Love, sag ich mal, weil Blackstone, ja, einer der Heuschrecken, die DFL kaufen wollten, hat sich zurückgezogen.
Der DFL kaufen wollen.
Ja, wegen der Fanproteste und wegen der zögerlichen Haltung vieler Vereine, denen das auch zu denken gegeben hat. Mhm. Ja, mehrere Clubs haben ja auch gesagt, naja, vielleicht war diese Abstimmung doch, ne?
Also wenn der Herr Kind von Hannover 96 wirklich entgegen des Willens des Vereins abgestimmt hat, dann müssen wir noch mal reden.
So, und tut mir leid, aber wenn eine Gruppe von Fußballvereinen ihre eigene Abstimmung in Frage stellt,
ja,
also wie überzeugend kannst du dann noch was verkaufen nach draußen?
Ja. Zumal wenn du nur noch einen Interessenten hast, der dir quasi dann die Kondition des Deals diktieren kann.
Okay, aber auf der anderen Seite merken wir auch, worum es Blackstone und wie gesagt BlackRock, ja, die Heuschrecke, für die Friedrich Merz Geld von unten nach oben verteilt hat, ja, war ein Teil von Blackstone. Ja. Also Blackstone ist wirklich, also das wirklich die größten Oligarchen. So. Und dann stört die das Investment, oh, da ist irgendwie, läuft irgendwie nicht so glatt, da gibt's Menschen, die finden das nicht so gut. Okay, und schon ist es nicht mehr interessant für die. Ja. Weil es vielleicht ja nicht mehr diese Rendite abwirft, die sie sich, ne, das schnelle, auch da ist jemand, der hat eine eigene Vorstellung von seinem Sport. Ist doch stressig, ne? Anstrengend, da lassen wir lieber diese Leute. Ja. So, und da sieht man auch die Qualität dieser Investoren, ja, um was es denen nämlich geht, ja. Wenn es auch nur ein Fetzelchen um Fußball gehen würde oder um die deutsche Bundesliga oder um die Fankultur als Produkt, springst du ja nicht ab, wenn 3 Wochen lang Tennisbälle geworfen werden, sondern du bemühst dich um ein Gespräch und gehst auf die zu und versuchst Deals zu handeln, wenn es dir am Herzen liegt. Ja. Wenn du aber, ja, eine kalte kapitalistische Geldheuschrecke bist, dann sagst du, jetzt interessierst du uns nicht mehr.
So. Ja.
Und aber es ist ja so, jetzt investieren die ihr Geld woanders, ist ja gut für uns alle, die haben ja genug, die können Billionen verwalten, ne, da so. Aber nur wirft ja auch ein Schlaglicht darauf, gegen wen da überhaupt die Fans protestieren. Das ist nämlich kein Bremer Pfeffersäcke-Kombinat, das seine Privatmillionen zusammenwirft, ja, besten Sinne als Investoren, ja, weil es um Werder Bremen geht zum Beispiel, sondern das sind halt, ja, Finanzinvestoren, Private Equity Unternehmen, wo man sich dann auch hätte vorstellen können, wenn es in 7 Jahren mit Vertrag dann vielleicht mal nicht so gut gelaufen, was wäre denn dann gewesen?
Ja, muss man aber dann auch sagen, also die Frechheit hat ja selbst die DFL dann aber auch nicht besessen, in irgendeiner Form auch nur zu insinuieren, dass es Blackstone möglicherweise um die Fankultur in Deutschland gegangen wäre. Also das hat selbst die DFL sich nicht getraut, das in irgendeiner Form an die Wand zu werfen.
Naja, gut, okay, es gab ja auch noch keinen Vertrag mit denen, es gab ja mehrere Interessenten, ja, ne? Aber es war ja von strategischen Partnern.
Ja, ja, also das so. Gute Kita-Gesetz.
Ja, also, ne, so, und nur so viel dazu, der Fanprotest wirkt und ja. Wie gesagt, auch wir sind da ja recht ambivalent unterwegs, auch wir haben drüber gesprochen, dass sich natürlich eine Bundesliga als Produkt auch irgendwie Geld beschaffen muss, ne, aber ja. Dann, wie gesagt, dann gleich mit den Leuten ins Bett zu steigen, die dann... Ja. Das erste Mal, wenn man sagt, die Fans haben leichte Tennisballmigräne, dann sagt, ja, dann hier sind 20 Euro fürs Taxi, dann hau ab wieder. Ja, solche Partner braucht man noch nicht. Das ist keine strategische Partnerschaft.
Ja, und wenn der Worum-Podcast sich in einem einig ist, dann ist es doch wenigstens das, dass man mit Blackstone definitiv nicht ins Bett steigen sollte.
Dann in billigen Urteilen, im populistischen Rumgelaber. So, das können wir nämlich. Ja,
genau, und da sind wir auch Weltklasse drin. Mal ganz unbescheiden. Egal.
Nein, niemand wollte hier jetzt zum Klassenkampf aufrufen, aber ich denke mal zumindest, wenn man für 20 Jahre die Rechte an unserem Lieblingssport verkauft, dann hätte ich zumindest gerne gewusst, ob bei der Abstimmung alles mit rechten Dingen zugeht. Und die Frage stellen sich ja Leute, die bei der Abstimmung dabei waren. Also ich denke, liefern muss jetzt die DFL und zumindest für eine seriöse Geschäftsgrundlage sorgen.
Ich habe übrigens auch alles an der Berichterstattung über die Abstimmung geliebt, ne? Mit der Frage an Martin Kind, haben Sie etwa gegen den Willen des Vereins abgestimmt? Also das war eine geheime Wahl.
Ja.
Ja, ja. Das ist wirklich so großartig.
Und dann gab es ja doch dieses etwas grenzwertige Martin-Kind-Plakat bei HSV gegen Hannover.
Ja.
Ne, ja. Mit dem Fadenkreuz. Und so sehr ich solche Motive auch irgendwie nicht gut finde, war dann aber auch ein Kommentar, wieso? Es war doch ein geheimes Plakat.
Ja. Das aus, ja. Sehr, sehr ätzend. Ja. Also ätzend im Sinne von sehr bissig.
Ja, muss der Kind dann durch.
Ja, das ist, da bin ich zu 100% bei dir. Das wissen wir nicht zuletzt aus unserer Zeit in Hannover. So, ihr Lieben, ich würde sagen, jetzt ziehen wir hier aber wirklich einen Strich. 1:23. Wir wollen
aber ich möchte, dass wir uns noch kurz bei unseren Scheichen und Scheichs und Mäzeninnen und Mäzenen bedanken, ohne dass wir sie jetzt aufzählen können. Aber nächste Woche haben wir wieder ein bisschen mehr Zeit dafür. Danke.
Ja, und da beißt die Maus ja keinen Faden ab, ne, dass ihr das nach wie vor weiter gerne tun könnt, uns unterstützen. Alle Details dazu findet ihr auf unserer Homepage und auf den Social Media Accounts. Ist selbstverständlich immer noch weiter möglich. Monatlicher Support geht über Überweisung oder über die Seite ko-fi.com. Wie gesagt, schaut einfach auf unsere Profile. In diesem Sinne, ich würde sagen, wir ziehen jetzt hier einen Strich. Eine Stunde 23 haben wir jetzt verstiegen. Trotzdem, Spiel ist übermorgen, Freitagabend. Wir eröffnen quasi den Spieltag und starten dann mit guter Laune hoffentlich in den Samstag und in den Sonntag. Musst du jetzt noch arbeiten die Tage, Thomas?
Ja.
Okay, also kannst du noch nicht laufen lassen.
Nee, ich möchte, nee.
Okay. Nee. Ja, dann halten wir beide jetzt noch bis Freitagabend durch und dann leihen los. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr könnt das auch tun. Wir drücken für Freitagabend die Daumen und dann hören wir uns wahrscheinlich hoffentlich schon Anfang der kommenden Woche wieder, um einen Blick auf das Spiel in Köln zu werfen. Dir auch einen schönen Tag noch, mein Lieber, und wir schnacken wieder und euch da draußen selbstverständlich auch. Bis bald.
Dir auch, mein Freund.
Dir auch. Ciao.
Ciao. Jan Sievert ist raus.
Bin ich gar nicht. Achso, in Mainz. Bis dann.